Wow, seid herzlich gegrüßt. Es ist wieder ein ganz spezielles Erlebnis für mich, heute wieder im Wallis zu sein. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so von unserer Perspektive, von der anderen Seite, ist es einfach speziell, wenn man ins Wallis gehen kann. Und ich freue mich riesig, jetzt euch Geschwister so im 1:1 erleben zu können. Danke für die Leidenschaft, die ihr mitgebracht habt heute Morgen. Leidenschaft zum Anbeten, das Wort Gottes zu hören und uns ganz bewusst zu verbinden mit Geschwistern in den anderen Ländern, auf den anderen Kontinenten dieser Welt. Weil aus der Perspektive von Gott gibt es nur eine Familie. Das ist was Wunderbares, Großartiges. Mein Name ist Thomas Link und ich freue mich riesig, dass ich heute Morgen als Botschafter von AVC da sein darf und die Arbeit euch einmal mehr einfach bringen darf und zeigen darf, was so in der Welt geschieht. Dieses Mal habe ich mich entschieden, es anders anzugehen als sonst. Ich möchte heute Morgen eine wichtige Botschaft bringen und ich habe dann einige Clips und Gedanken von der Arbeit in diese Predigt eingebaut. Ich habe mich schon so oft gefragt, vielen Dank, wenn ich so Bilder sehe, wie jetzt in diesem Clip, oder wenn ich so Menschen aus diesen Nationen in Länder, wo die Christen unter Druck und unter Verfolgung leben, wenn sie so ihre Arbeit tun. Ich habe mich schon manchmal gefragt, woher haben sie diese Kraft, diese Leidenschaft, einfach dran zu bleiben, ja manchmal Großes zu riskieren, ja sogar manchmal das Leben zu riskieren. Woher nehmen die vielen Menschen, die jetzt gerade in Gefängnissen sind, in den verschiedensten Ländern. Es gibt Hunderte, Tausende von Kindern Gottes, wo Gott lieben und aus diesem Grund im Gefängnis sind. Woher nehmen sie die Kraft? Und wenn ich darüber nachdenke und von ihnen lerne, auch wenn ich ab und zu ein 1:1 Zeugnis-Lebensbericht von solchen Menschen höre, dann geht mir eines auf, und das sehe ich ganz genau auch so in der Bibel, warum diese Kraft und Leidenschaft da ist. Und so der Punkt ist, auf den ich gekommen bin, ist, weil sie eine tiefe, lebendige Hoffnung in ihrem Herzen haben, dass sie Jesus bald sehen werden. Eine Erwartung im Herz, Jesus bald sehen zu können und zu dürfen. Und ich meinte, wir sind verliebt in Jesus. Uns ist bewusst, wie er uns gerettet hat, herausgeholt hat aus der Finsternis, uns neues Leben geschenkt hat, ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist diese Liebe, die er uns geschenkt hat. Und darum lieben wir zurück. Darum ist die Liebe in uns für ihn geweckt. Und wenn Liebe für jemanden geweckt ist, dann ist auch eine tiefe Sehnsucht da, diese Person zu sehen. Und in unserem Fall jetzt hier, es ist unsere Sehnsucht, Jesus zu sehen. Jesus hat nämlich das versprochen, dass sie seinen Nachfolgern, den Jüngern, den ersten Christen, hat er versprochen, dass er wiederkommen würde. Also sie hatten eine lebendige Erwartung in ihrem Herzen, Jesus bald zu sehen. Und Jesus hat das schon angekündigt, bevor er gestorben war. Zum Beispiel in Matthäus 26, Vers 64. Und ich sage euch, von jetzt an, da stand er vor dem Hohen Rat, bevor er dann ans Kreuz ging. Und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen und ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Er wird wieder kommen. Dann etwas später, er ist gestorben, ans Kreuz für uns gegangen, ist auferweckt worden von den Toten und war 40 Tage war noch unterwegs. Viele Menschen, die Bibel sagt, circa 500 Menschen haben ihn gesehen. Und dann, bevor er in den Himmel zurückging, wurde er hochgehoben, oder die Bibel sagt eigentlich im Originaltext, sie sagt, er wurde herausgerissen, herausgenommen, weggenommen von den Jüngern weg, und die haben wahrscheinlich mit staunenden Augen, offenen Mündern zugeguckt, wo er jetzt hingeht, als er wegging. Und in diesem Moment standen zwei Männer dort, zwei Engel, und die haben gesagt, während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Und sie sagten, ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Wow, ist das nicht eine Zusage? Stell dir vor, die Jünger durften das erleben, er ging gerade weg, und dann stehen zwei Engel da und informieren sie so. Hey, staun nicht. Sei nicht überrascht, genau so wie er gegangen ist, so wird er eines Tages wiederkommen. Schaut, und diese Worte, diese Erfahrung, diese Worte, die sind gesessen in den Herzen von diesen Menschen, von diesen Jüngern. Und die gingen weg. Und es kam dann eins ums andere, aber die gingen weg in ihrem Herzen. Wir werden Jesus bald wiedersehen. Er wird bald wieder kommen. So haben die gelebt. Wenn wir die Bibel später, dann, wenn wir die Briefe lesen in der Bibel, bei Paulus, dann sehen wir, dass für sie eigentlich klar war, oder die Erwartung war so intensiv, so klar, dass sie eben Jesus wieder sehen würden. Sie haben gemeint und gehofft, dass das zu ihrer Lebzeit ist. Das war eigentlich keine Frage in ihrer Erwartung. Es wird noch sein, wenn wir hier leben. Sehen wir die ersten Christen, wie sie gehofft haben, wie diese Hoffnung gelebt hat. Das war dann schon einige Jahrzehnte später, als die ersten Gemeinden entstanden sind und Paulus und seine Mitarbeiter unterwegs waren, Gemeinden gegründet haben. Und in einer Situation hat er einer seiner Mitarbeiter ermutigt und er sagte, seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Die Erfüllung der Hoffnung, das sei ihr größtes Glück, sagt er da. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. So hat das gelebt in ihren Herzen. Das ist unser Größtes, dass wir unseren Herrn eines Tages wieder sehen werden. Und Jesus will das von uns auch heute Morgen, dass wir verstehen, dass das hier nur ein Teil, ein kleiner Teil unserer ganzen Geschichte ist. Weil unser Blick geht an einen ganz anderen Ort hin. Unsere Hoffnung, unsere Erwartung, unsere Sehnsucht geht an einen ganz anderen Ort hin. Die Bibel sagt es so, im Hebräer steht es so, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Merken wir, spürst du das heute Morgen oder spürst du das in deinem Alltag? Ich bin unterwegs. Ich bin eigentlich unterwegs in meine Heimat. Ich bin unterwegs an den Ort, zu dem Gott mich holen wird. Spürst du dieses Ziehen? Schaut, wenn wir diese Perspektive, wenn ich merke das in meinem Leben, umso mehr diese Perspektive beginnt zu leben, umso mehr kann ich das Leben hier loslassen. Ich meine nicht gleichgültig durch den Tag gehen. Oder dass ich mich nicht freuen kann ab vielen Sachen hier auf dieser Erde, nicht Menschen genießen kann. Ich meine nicht das, aber ich erlebe etwas von dem, hey, das Größte, das kommt noch. Das Beste, das kommt noch. Der wirkliche Teil meines Lebens, meiner Geschichte, das kommt noch. Das wird in der Ewigkeit mit Jesus sein. Und schaut, Jesus sagt, dass er uns persönlich abholen wird. Das finde ich so fantastisch. Jesus selber wird uns persönlich abholen. Nicht umsonst malt uns die Bibel ein Bild von Braut und von Bräutigam. Jesus ist der Bräutigam. Wir, die gesamte Gemeinde, also weltweit gesehen, wir Kinder Gottes, wir sind die Braut. Und das im Plan des Vaters im Himmel, das führt der Vater mit seinem Sohn, mit seiner Braut, das führt der Vater zusammen. Und der Vater hat den Plan und der Vater sagt, wenn es soweit ist, wenn Bräutigam und Braut zusammenkommen werden. Aber das wird so sein und darum kann der Vater nicht einfach eine Delegation schicken und hol diese Leute ab da unten, sondern der Bräutigam kommt selber. Und die Bibel sagt, er kommt, wenn sein Vater sagen wird. Und dann wir kommen und die Bibel beschreibt das im Thessalonicherbrief so, der Paulus schreibt das und er sagt, der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelsfürstes und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Und jetzt noch der letzte Satz, der ist für uns so wichtig. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Wir sollen einander mit dem trösten. Gerade auch in schwierigen Zeiten, gerade auch dann, wenn wir liebe Menschen verlieren, gerade dann, wenn es zäh wird im Leben. Hey, das, wo kommt, ist viel, viel größer, etwas viel gewaltiger, schöneres, großartiges als jede Herausforderung, die wir hier erleben können. Schaut, und mit diesem Blick kann ich mein Haupt, wie es die Bibel sagt, und wir sollen es tun. Wir sollen unsere Häupter erheben. Und dann mit diesem Blick können wir durch alle Herausforderungen des Lebens hindurchgehen. Gott führt uns hindurch. Und weil wir diese Perspektive, bei ihm sein zu dürfen, eines Tages sein zu dürfen, mit dieser Perspektive können wir alles überwinden und durchleben. Die Bibel beschreibt sogar ein wenig, wie das geschehen wird. Wir haben ja vorhin gelesen, dass zuerst, wenn Jesus wiederkommt, dass zuerst die schon in Christus verstorben sind, den neuen Körper zuerst bekommen und dann aber gerade anschließend oder mehr oder weniger wahrscheinlich miteinander, dann bekommen auch die den neuen Körper, die noch am Leben sind. Also wenn er heute kommt, wären wir das, oder? Und die Bibel beschreibt es so im Korintherbrief, in einem Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Also identisch mit dem Text davor, hier noch das Detail drin. In einem Augenblick geschieht das. Wutsch! Und einen neuen Körper. Dieser Körper kann nicht mehr gehalten werden von dieser Erde. Die Schwerkraft hat keine Kraft mehr, kein Bestimmen mehr über unseren Körper. Wutsch! Wir werden weggehen. Wir werden mit einem verherrlichten, wunderbaren Körper weggehen. Die Bibel sagt noch, das habe ich schon ein bisschen angesprochen. Die Bibel sagt noch, dass wir aber diesen Tag nicht wissen, wann er sein wird. Kein Mensch. Der Text sagt, dann wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. Nicht mal Jesus weiß es. Er ist jetzt, die Bibel sagt, er ist jetzt zu Rechten des Vaters, also er ist jetzt beim Vater im Himmel, im Himmelssaal oder wie wir das immer nennen wollen, einfach beim Vater in der Herrlichkeit. Und Jesus selber weiß es nicht. Und es wird wieder ablaufen, wie es beim ersten Mal war, als er als Baby kam. Auch da hat der Vater gesagt, jetzt ist es Zeit. Und dann hat er dieses gewaltige Wunder gewirkt und durch den Heiligen Geist diesen Samen in den Mutterleib von Maria gelegt. Dort ist Jesus herangewachsen, geboren. Er ging gut 30 Jahre durch diese Welt, ist dann für uns am Kreuz gestorben, wieder zurück zum Vater im Himmel, dort, wo er jetzt ist, wo er Fürbitte tut für uns. Und jetzt kommt wieder dieser Tag, wo sein Vater sagen wird, und jetzt ist es dran. Und dieses Mal, du gehst nicht zum Retten, sondern dieses Mal gehst du, um die Braut nach Hause zu holen. Und Jesus wird kommen. Wir werden mit ihm verbunden werden und wir werden zurück in den Himmel gehen mit ihm. Eine großartige Sache. Niemand weiß den Tag. Schaut, und das ich sage so, das fordert mich heraus. Ich will einfach im Business Gottes drin sein. Ich will in der Verbindung, in der Freude mit ihm unterwegs sein. Ich will im Auftrag Gottes drin leben, so gut ich es verstehe und kann. Weil die Bibel sagt ja auch, wenn Jesus wiederkommt, ist es gut und wichtig, dass er uns findet, dass wir dran sind, dass wir unterwegs sind, dass wir in der Aufgabe drin sind, die er uns gegeben hat. Schaut, und jetzt kommt dann, kommen auch die Projekte ein bisschen rein von AVC. Aber jetzt diese Realität, diese Sicht, diese Perspektive, ich glaube, das ist das A und das O für uns Kinder Gottes, in dieser Perspektive zu leben. Und wie ich sie jetzt kurz angesprochen habe, das löst in mir etwas aus. Der Heilige Geist kann wirken in mir und kann die Dinge auslösen, die Gott auf dem Herzen sind. Und eine Sache, also diese Hoffnung löst in mir etwas aus. Und eine Sache, die es in mir auslöst, ist, dass sich Liebe, mal allgemein gesprochen, wie es uns die Bibel zeigt, für meine Mitmenschen habe, aber ganz speziell für meine Geschwister und ganz klar für die, die es jetzt in diesem Zeitpunkt nicht so einfach haben oder wo in ganz schwierigen Situationen leben, sprich verfolgte Christen. Die Bibel sagt, und für euch erbitten wir vom Herrn, das schreibt der Paulus. Und er sagt, er betet für die Gemeinde und sagt, das erbitten wir vom Herrn, eine immer größere Liebe zueinander und zu allen Menschen. Ich spüre hier, ich habe euch ein bisschen erlebt heute Morgen, mit dem einen oder anderen schon gesprochen, ich habe so ein bisschen die Atmosphäre mitbekommen, wie ihr miteinander umgeht. Da spürt man Liebe, da spürt man Respekt, Annahme. So was Schönes. Und jetzt betet Paulus, oder da sind wir ja auch dran und beten füreinander, dass diese Liebe weiter zunimmt, dass diese Liebe wächst. Und zwar auch nicht nur unter uns, sondern die Liebe für alle anderen Menschen. Ist da jemand ausgeklammert? Niemand, wir gehen alle nach Hause, wir alle haben Nachbarn um uns herum. Ja, das kann mich herausfordern. Aber Gott ermutigt mich, die Menschen zu lieben, ihnen Liebe zu bringen. Und vor allem sollen wir an die verfolgten Christen denken. Schaut mal diesen Vers. Habt ihr vermutlich ja in dem Zusammenhang auch schon gehört. Aber trotzdem nochmal, wie dieser Vers das zum Ausdruck bringt. Denkt an die Gefangenen und nehmt an ihrem Schicksal Anteil, als wärt ihr selbst mit ihnen im Gefängnis. Habt Mitgefühl mit den Misshandelten, als wäre es euer Körper, dem die Schmerzen zugefügt werden. Das, das fordert mich einfach total heraus, wie Gott mir zutraut, dass ich mich so in Situationen reingeben, reindenken und mitgehen kann mit Menschen, mit Geschwistern, wo herausgefordert sind, wo in spezieller Not sind. Ich weiß und ich denke, wir alle wissen das, wir können das nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Diese Anteilnahme, diese Empathie entwickeln für Mitmenschen in der Not. Aber Gott schenkt es uns durch den Heiligen Geist. Er befähigt uns, so füreinander da sein zu können und mitzugehen. Das ist unsere Herausforderung. Jetzt wollen wir einen Clip anschauen von zwei iranischen Frauen. Die sind im 2010, geht jetzt schon wieder einige Jahre zurück, aber im 2010 sind die im Iran ein Jahr im Gefängnis gesehen, einfach weil sie Jesus lieben. Sie erzählen es dann selber, sie haben Jesus kennengelernt und haben begonnen, in der Hauptstadt Bibeln zu verteilen, Neue Testamente, Hunderte, Tausende. Und dann ist die ganze Sache aufgeflogen. Und das ist nicht ein Einzelfall. Solche Dinge geschehen fast tagtäglich. Christen werden verfolgt, sind in großer Not. Iran ist ein Land, das ist natürlich schon länger so, aber gerade in der jetzigen Phase, auch im Zusammenhang mit Politik und Wirtschaft, das wird gerüttelt und geschüttelt. Aber für die Christen ist es nach wie vor sehr, sehr schwer. Aber viele, viele Menschen kommen zum Glauben. Man würde sagen, in der heutigen Zeit, dass es wahrscheinlich China und Iran die zwei Länder sind, wo am meisten Menschen zum Glauben kommen. Großartige Sache, aber der Druck ist enorm. Hören wir, was die zwei Frauen zu sagen haben. Erzählen.